Die Geschichte passt ganz gut. Und zwar, es gehört ein Gott, der heilt. Und seit ich, ja, in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, war das immer etwas, wo wir gesagt haben, ja, das glauben wir. Und ich persönlich habe das erste Mal so bewusst erfahren, als ich mit 3 Jahren einen ziemlich unangenehmen Unfall hatte. Ich bin von einem Balkon runtergefallen und lag mit einem Schädelbruch letztlich unten auf dem Boden. Und ich musste sehr lange still liegen, 6 Wochen. Aber ich wusste in dieser Zeit, dass sowohl in der Gemeinde als auch in der Familie für mich gebetet wurde, dass ich wieder gesund werde. Und tatsächlich, muss sagen, ohne nennenswerte Nachwirkungen nach dieser Kopfverletzung, hat Gott mich wiederhergestellt. Eine andere Geschichte, an die ich mich gut erinnern kann, als ich ein kleiner Junge war, war, wir haben für einen Verwandten gebetet, der ja, große Schwierigkeiten beim Sprechen hatte. Er musste stottern viel. Und ich wusste noch, als Kind, wie ich geglaubt habe, Gott wird durch mein Gebet wird besser machen mit meinem Verwandten. Und ich kann mich gut daran erinnern, wir haben jeden Abend gebetet, bis einige Wochen später mein Vater zu mir kam und sagt, ja, die Person aus unserer Familie spricht flüssiger, kann flüssiger sprechen. Und ich wusste immer, Gott kann heilen. Und ich weiß mit vielen anderen von hier, wir haben für viele Dinge gebetet. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. David, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst zum Beispiel. Wir waren, das ist ungefähr 14 Jahre her, wir waren in Polen auf einem Missionseinsatz. Und wir hatten, David, du hattest so eine kleine Wunde. Also was heißt kleine Wunde? Das war schon eine deutliche Wunde, die man hätte behandeln müssen. Und wir haben gesagt, wir müssen dafür beten. Und ich hatte tatsächlich in diesem Moment ein bisschen strange Gedanken. Ich erzähle euch den trotzdem. Ich habe David auch gefragt, ob ich das machen durfte damals. Ich hatte den Impuls, und ich komme nachher nochmal zu einer Geschichte, in der Jesus auch was Stranges, Ähnliches gemacht hat. Ich hatte den Impuls, dass ich so denke, bevor wir dafür beten, müssen wir ein bisschen Spucke auf die Wunde tun und dann dafür beten. Ein bisschen ekelhaft. Ich weiß, es war der Impuls. Ich bin zu David hingegangen, habe gedacht, David, darf ich das machen? David, wir haben damals gesagt, wir machen es einfach. Es war ein bisschen Spucke auf der Wunde, wir haben gebetet und diese Wunde, die vorher wirklich klaffend offen war am Finger, ist in diesem Moment zusammengeheilt. Wir haben für viele, viele weitere Menschen hier in der CGM gebetet. Viele von euch. Und wir haben immer wieder erlebt, wie Gott heilt. Aber wir haben auch erlebt, eine Spannung, in der wir beten und uns nach Gott ausstrecken und eben nicht das passiert, auch Menschen gestorben sind an der Krankheit oder Menschen immer noch daran leiden. Aber genau darum geht es heute. Es geht darum, dass wir glauben an einen Gott, der heilt. Gott, wer bist du eigentlich? Jahwe Arapha, ich bin ein Gott, der heilt. In der Bibel merken wir, Gott lässt sich von uns ansprechen. Ja, er sagt uns verschiedene Namen, die er hat, und damit wir das tun können, damit wir ihn ansprechen können, eine Beziehung zu ihm haben, damit er sich offenbart. Ja, offenbart er sich, er verrät uns einen Namen und diese Namen sind halt dafür da, dass sie ihn beschreiben, dass sie ja nicht einfach nur ihn mit einem Namen nennen, sondern dass sie sagen, dass wir lernen, von diesem Namen lernen, wer ist Gott eigentlich? Und weil sein Wesen so unendlich tief und eigentlich unbeschreiblich ist, finden wir in der Bibel auch viele verschiedene Namen für diesen einen Gott, der sich immer wieder offenbart, immer wieder neu zeigt. Und heute geht es um diesen Namen, ich habe schon gesagt, Jahwe Rapha. Und das bedeutet, der Gott, der dich heilt. Und wir wollen heute erkennen, warum Heilung nötig ist, wie sie denn in uns wirkt und wie wir uns letztlich nach ihr ausstrecken können. Wie wir sagen können, Mensch, ich wünsche mir das. Und wir werden heute im Anschluss an die Predigt beim Abendmahl auch nochmal ein spezifisches Heilungsangebot für euch machen, wo Menschen für euch beten, wenn ihr sagt, ich wünsche mir, dass dieser Gott, der sich als Gott, der mich heilt, vorstellt, dass das die Möglichkeit auch in mir ist. Aber bevor wir dazu starten, starten wir am ganzen Anfang dieser Geschichte dieser Welt. Wie ist diese Welt entstanden? Wir glauben, dass was in der Bibel steht, ganz am Anfang, dass Gott diese Welt schafft, komplett ohne Krankheit. Er schafft diese Welt und sagt, was ich hier gemacht habe, ist gut. Und als er den Menschen macht, sagt er sogar, das ist sehr gut. Dieser Mensch ist sehr gut. Er ist perfekt. Es ist nichts Falsches in ihm. Und ich glaube, das ist, wie Gott sich Leben auf dieser Erde vorgestellt hat von Anfang an. Sehr gut, ohne Krankheit, ohne irgendwelche Fehler. Und letztlich sehen wir, es ist wie eine Klammer um die ganze Zeit, wenn wir in die Offenbarung, ins letzte Kapitel schauen, Offenbarung 21, dort steht, es wird ein Leben sein ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Tränen. Das heißt, so wie Gott diese Welt geschaffen hat, wird sie eines Tages als neue Welt sein, in der wir komplett geheilt und frei vor ihm, mit ihm leben werden. Und dass wir diese Klammer verstehen, wie es am Anfang von Gott gedacht ist und wie es einmal sein wird, ist super wichtig für unser Verständnis und unser Gottesbild. Weil der Ort, an dem Gott wohnt, von dem er kommt und den er hier auf die Erde geschaffen hat und wieder als neue Erde schaffen wird, ist ein Ort ohne Krankheit. Und das ist der Ort, an dem Gott lebt. Ein Ort, der so ist wie er, gesund und heil. Und damit können wir auf Folgendes schließen, und das ist jetzt wichtig. Gott ist selber nicht krank und deswegen kann von ihm Heilung kommen. Das ist ein wichtiger Satz für uns. Also passiert, wir sehen offensichtlich, Krankheit ist in dieser Welt, ich war in den letzten Wochen auch nicht so richtig fit, wissen wir, Krankheit ist da, wie ist sie in die Welt gekommen, und wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, dass mit dem Sündenfall viel mehr passiert als die Abkehr der Menschen von Gott. Also irgendwas Tieferes geht in die Menschen hinein. Diese tiefende und heilende Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird zerstört und es kommen Krankheit und Tod in das Leben der Menschen. Krankheit und Tod, was vorher nicht war, kommt in diesem Moment des Sündenfalls hinein. Und Krankheit ist somit eine Folge oder ein Zeichen der Trennung von Gott. Es ist nicht mehr so, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Und das Dramatische und Traurige ist, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat das in seinem Leben schon mal erleben müssen. Und diese Gebrochenheit und letztlich auch, ja, es ist so ein Zeichen für die Existenz des Bösen in dieser Welt. Aber wir verstehen, dass Krankheit nicht von Gott kommt, weil er nicht krank ist. Er kann nicht geben, was er nicht hat, sondern die Krankheit ist eine Folge dieser gefallenen Welt. Und in diesem Sinne ist auch eine Rettung innerhalb der Welt nicht möglich, sondern immer nur durch Gott selbst. Und so erlebt das Volk Israel im Alten Testament diese Art der Rettung oder Heilung ganz häufig, ganz praktisch. Wir kennen die Geschichte, oder viele kennen die Geschichte, wo das Volk als Gefangene in Israel lebten. Sie waren Sklaven, die getrieben wurden, die nicht mehr selber entscheiden durften, die ja einfach keinen Willen hatten an dieser Stelle. Und Gott kommt und sagt, ich will euch befreien. Er schickt Mose und Mose führt nach verschiedenen, ja wirklich auch dramatischen Ereignissen, auch dramatischen Plagen, führt er sein Volk in die Freiheit. Sie werden auf eine wundervolle Weise von Gott gerettet und befreit. Und jetzt können sie ihm weiter folgen und auf dem Weg der Folge sehen sie auch unglaublich krasse Wunder. Und jetzt führt Mose sie an zum Berg Sinai. Und Gott begegnet ihnen dort ganz persönlich und er gibt dem Volk Gebote, die nichts anderes sind als Lebensrichtlinien, Dinge, die Leben schaffen sollen und die sie befolgen sollen, um einen besonderen Segen zu erfahren. Und dann lesen wir, wie Gott sich mit diesem Namen Jahwe Rapha, der Gott, der dich heilt, vorstellt. 2. Mose 25, Vers 26. Dort steht, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, eben das, was ihnen vorher gesagt wurde, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin Jahwe Rapha, der Gott, der euch gesund macht. Gott ist der Gott, der uns gesund macht. Und für die Menschen, die das damals hören, ist klar, wenn wir uns an Gott halten, dann bedeutet das, dass wir ganzheitlich von Gott gehalten werden. Sie genießen seinen Schutz. Es ist in diesem Text zwar nicht explizit genannt, aber kurz danach und auch davor und immer wieder in den Texten drumherum, wissen Sie genauso, wenn die Israeliten sich nicht an Gott halten, dann wird dieses nicht an Gott halten, diese Gebote zu brechen, Konsequenzen für sie haben. Aber alles in allem steht, Gott ist ein Gott, der heilt und der damit auch wiederherstellen kann. Also müssen wir verstehen, dass Heilung im Alten Testament ganzheitlicher gemeint ist. Es ging nicht nur um ein körperliches Gebrechen, was Gott wegnimmt, sondern tatsächlich auch um eine Wiederherstellung von Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, dass sie ihnen vergeben wurde oder dass das Herz, die Psyche frei wurde. Es ist Freiheit von Sklaverei. Es ist Freiheit von Unterdrückung. Und auf dieses Heilungshandeln von Gott wartet das Volk durchgehend. Und im Alten Testament wird dann dieses tiefe Warten auf den Messias beschrieben. Der Messias, der endlich diesen ganzheitlichen Shalom, diesen Frieden für Körper, Seele und Geist bringen soll. Und sein Erkennungsmerkmal, dass man ihn erkennt, wirklich ist, dass man sieht, dort wo der Messias hinkommt, werden Blinde sehen und Lahme gehen. Und es ist spannend, dass ja dieser Ausblick eben genau das deutlich macht, wer Jahwe Rapha ist. Er zeigt sein Heilungshandeln an seinem Volk, indem er es aus der Sklaverei befreit, und er sagt, mit dem Messias wird er wiederkommen und wieder das Volk befreien. Aber das Volk soll diese Befreiung ist an die Einhaltung der Gesetze im Alten Testament verbunden. Für die Leute damals bedeutet es also der Umkehrschluss, ein Abfall von Gott ist krankmachende Sünde. Ich werde krank, wenn ich mich nicht an die Gebote Gottes halte. Und das Einhalten des Bundes und der Gesetze bringt dem Volk Gesundheit. Und diese Folge von etwas nennt man in der Theologie den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also du tust etwas und eine Konsequenz wird kommen. Auf das Handeln des Menschen passiert etwas, es bleibt nicht einfach so. Und das konnte für die Leute sowohl als Strafe, Krankheit als Strafe verstanden werden, nach dem Prinzip von Saat und Ernte, als auch einfache, bloße Konsequenz. Aber es war für alle klar, dein Handeln hat eine Wirkung auf dein Leben. Und so wartet das Volk jetzt auf den Messias, weil sie sagen, wir wollen befreit werden, wir brauchen die Befreiung aus unserem jetzigen Status. Wir halten dem Druck nicht mehr stand. Und dann kommt Jesus, aber sie erkennen Jesus nicht. Und ich möchte euch zwei kurze Heilungsgeschichten aus den Evangelien erzählen, die sehr unterschiedlich sind. Weil in dem einen Fall Jesus Heilung bringt und dann bringt er die Heilung mit der Sünde des Menschen in Vergebung. Und in dem anderen Fall sagt er den Leuten ganz klar, diese Krankheit hat nichts mit Sünde zu tun. Und somit wir auch in einer Spannung stehen für unser eigenes Erleben. Und darauf möchte ich heute hinaus. Jesus selbst vertritt also in einem Fall die Prinzipien des Alten Testaments, also mit der Krankheit als Folge der Sünde. Andererseits zeigt er aber auch seine neue Gerechtigkeit, dass er stärker ist und in der Krankheit nicht zwingend mit Sünde in Verbindung gebracht wird. Jesus fasziniert die Menschen. Wir haben das eben in der Geschichte von Sarah gehört. Egal, wo er hinkommt, Bartimäus wusste, Jesus kommt in die Stadt, meine Hoffnung ist da. Er schreit, er schreit, er schreit und Jesus wendet sich ihm zu. Sie wissen, wenn Jesus kommt, dann hat das Leid ein Ende. Der Druck hört auf. Liebe und Annahme sind so greifbar in Jesus. Er wendet sich den einfachsten Menschen zu, obwohl er tausende Menschen um sich herum hat. Und das ist diese Geschichte, dass Jesus an den Teich Bethesda kommt. Dieser Teich ist ein ziemlich besonderer Teich, weil er regelmäßig wie auf wundersame Weise bewegt wird. Und es kommen kleine Wellen und das Faszinierende ist, die erste kranke Person, die in diese Wellen hineinsteigt und badet, wird geheilt. Ein Mysterium, was dort passiert. Und Jesus trifft auf einen Mann, der seit 38 Jahren darauf wartet, der Erste in diesem sich bewegenden Wasser zu sein. 38 Jahre. Er kann nicht richtig laufen, er kann sich nicht selber helfen. Er leidet für 38 Jahre. Aber das Faszinierende an diesem Mann ist, wie ich finde, er hat die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, dass er durch diese übernatürliche Heilung für sich ergreifen kann, die an diesem Ort versprochen wird. Also gibt er sein Bestes, er strengt sich an, aber er wird immer wieder enttäuscht. 38 Jahre, immer wieder enttäuscht. Jemand anders geht geheilt von diesem Platz weg. Und Jesus kommt zu ihm, begegnet ihm, fragt ihn, was er möchte, und dann sagt er ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Du bist geheilt. Plötzlich. Dieses Wunder, auf das dieser Mann 38 Jahre gewartet hat, passiert. Und der Mann geht und ist voller Freude und er trifft auf Jesus einige Momente später im Tempel. Jesus erkennt ihn und sie reden ein bisschen. Und dann sagt Jesus etwas Stranges zu ihm, wie ich finde, Stranges. Johannes 5, Vers 14. Er sagt zu ihm, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Dieser Mann, den er gerade geheilt hat, dem sagt er, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Hier ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang, das, was im Alten Testament quasi schon erkannt haben. Jesus zeigt, dass es möglich ist, dass es Sünde im Menschen eines Lebens gibt, die ihn wirklich krank macht. Und dass es auf unterschiedlichen Ebenen vielleicht sogar die Krankheit unseres Geistes noch schwieriger wiegen könnte als körperliche Krankheit. Und das ist diese zweite Geschichte, die ich total faszinierend finde und die uns damals vielleicht so ein bisschen inspiriert hat, bei der Heilungsgeschichte, die ich vorhin erzählt habe. Jesus trifft auf einen Menschen, der blind geboren wurde. Und im Denken der Menschen ist klar, dass jemand blind, sogar blind geboren, wieso ist der blind geboren? Das kann kein Zufall sein. Und die Reaktion der Jünger kommt komplett aus ihrer Prägung und sie sagen zu Jesus, Jesus, hier ist der Blinde, wer hat gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt? Oder hat er vielleicht schon vor seiner Geburt irgendetwas getan oder gesündigt, dass er mit dieser Strafe der Blindheit auf die Welt kommt? Für sie ist völlig klar, dieser Zustand, in dem der Mann sich befindet, kann nur die Konsequenz von Sünde in seinem Leben sein, von nichts anderem. Aber Jesus will ihnen etwas Neues zeigen und er sagt ihnen, ich bin das Licht der Welt. Und das Licht der Welt ist das Augenlicht dieses Mannes. Und Jesus will ihn beschenken, er will den Vater durch diese Heilung verherrlichen. Und so kommt es zu dieser super skurrilen Heilungshandlung. So, und das ist tatsächlich, die ist skurril. Was passiert? Jesus sammelt Spucke. Ich erspare euch jetzt dieses Geräusch, weil ich weiß, es gibt Leute, die sind geräuschempfindlich an der Stelle. Ja? Jesus sammelt Spucke und spuckt vor diesem Mann auf den Boden. In diesem Moment stelle ich mir vor, sitzt dieser blinde Mann, der Jesus nicht sieht, der ihn hört und der vielleicht eine krasse Hoffnung hat, dass Jesus ihn heilt, weil Jesus da ist. Aber er hört das, was alle anderen Leute tausendmal tun. Sie sagen, dieser Mann hat doch gesündigt. Es gibt keinen anderen Grund, warum er blind sein soll. Also wird er angespuckt, immer, jeden Tag. Jeden Tag spucken die Leute ihn an und sagen, du bist es nicht wert. Das geschieht dir recht mit deiner Blindheit. Dich freue mich. Also immer, wenn er dieses Spuckgeräusch hört, nimmt er ein Taschentuch raus und wischt sich die fremde Spucke aus dem Gesicht. Krasse Demütigung, die er jeden Tag erlebt. Und jetzt kommt Jesus, Jesus ist da. Wahrscheinlich werde ich geheilt. Ich habe die Geschichte von Bartimäus gehört. Und was ist das Erste, was er hört? Was muss in diesem Mann gerade passieren? Ich glaube, die ganze Enttäuschung, alles das, was er sein Leben lang schon mit sich getragen hat, von Beginn an blind, all das kommt hoch, während er Jesus sieht. Dieses Spuckgeräusch ist für ihn wie so ein Schlag ins Gesicht. Er kannte Spucken. Spucken war die Verachtung der Menschen, die Blindheit des Menschen, ja, in der Blindheit des Menschen seine Sünde sahen und ihn so verachten. Aber Jesus heilt ihn, indem er diese seelische Wunde des Mannes triggert durch sein Spucken, seinen Schmerz nochmal richtig hochkommen lässt. Und ihn dadurch heilt. Jesus geht um mehr, als diesen Menschen sehend machen zu können. Er will, dass das, was ihn in seinem Inneren schon über so viele Jahre zerstört, auch das will er heilen. Und das ist ganzheitliche Heilung. Und das ist dieses Prinzip von seelischer Heilung auch, dass dieser Schmerz hochkommen muss. Dass wir diesen Schmerz für Jesus präsentieren dürfen, was uns enttäuscht, was uns innerlich zerreißt und das nicht vor ihm zu verstecken und zu sagen, ah nee, das interessiert Gott nicht, sondern ihm das zu sagen. Und so benutzt Jesus diese Geste und heilt diesen Mann. Er macht aus der Spucke einen Brei und wischt ihn auf die Augen des Mannes und sagt ihm, wasch dich in dem Teich. Er tut es und plötzlich kann dieser Mann wieder sehen. Und er fängt an, Gott zu loben. Die Leute um ihn herum können es nicht glauben und so wird er zu einem krassen Zeugnis für die Herrlichkeit von Jesus, letztlich für sein Handeln als Messias, blinde sehen, lahme gehen und letztlich als Verherrlichung des Vaters. Wir sehen also, wie Jesus auf der einen Seite die Konsequenz der Sünde in Krankheit noch wahrnimmt und eben heilt, aber auch bei Krankheit, die nicht mit Sünde, explizit nicht mit Sünde in Verbindung zu bringen ist, die Menschen wiederherstellt, die Menschen die Verbindung zu Gott wiederherstellt, auch das Innere heilt, diese Frustration heilt, so lange warten zu müssen. Und die Person, er heilt jede Person ganzheitlich. Und er geht auf die seelischen Schmerzen der Person ein, er geht auf unsere seelischen Schmerzen ein und heilt eben diese Bedürfnisse. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit Krankheit in meinem Leben überhaupt um, wenn ich sehe, es gibt verschiedene Ursachen für Krankheit. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir krank sein können. Und ich glaube, in Jesus haben wir das Beispiel Gottes, der sich im Alten Testament als Jahwe Rapha, als Gott, der dich heilt, vorstellt. Er ist der Gott, der dich heilt, der geheilt hat und der uns heute noch heilt und wiederherstellt. In Hebräer 13, Vers 8 steht, ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wir wissen also, dieser Jahwe Rapha, der Gott, der dich heilt, gestern, heute und für alle Zeit, er ist immer noch da. Dieser Name gehört immer noch zu seiner Identität. Und jetzt müssen wir also ein bisschen vorsichtig sein, wo wir den Grund für Krankheit in unserem eigenen Leben vielleicht identifizieren. Man darf nicht den Rückschluss ziehen, dass körperliche Krankheit immer unmittelbar mit Sünde in Verbindung steht. Das wäre falsch. Das lernen wir aus der Geschichte mit dem Blindgeborenen. Aber wir dürfen auch nicht den Fehler zu machen, zu leugnen, ob es nicht vielleicht Sünde in unserem Leben geben kann, die uns krank macht. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Es ist ja bei Sünde jetzt, bei Krankheit nicht so, dass alleine Ehebrecher, Mörder, Leute, die ganz, ganz fies und schlimme Sachen tun, krank sind, sondern es ist vielmehr so, dass wenn wir mit dem, was Gott uns schenkt, mit unserem Körper zum Beispiel, mit der guten Ordnung von unserem Körper, nicht verantwortungsvoll umgehen, dass wir krank werden. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die ich teilweise auch von mir selber kenne. Stell dir vor, du bist zu gestresst, es passiert zu viel in deinem Leben, du bist zu gestresst und kannst dir gar keine Ruhe gönnen. Da, wo Gott gesagt hat, ruh dich aus. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. So wie der Herr, dein Gott, ruht. Wenn du zu gestresst bist, dir keine Ruhe gönnst, wenn du es aus eigener Kraft probierst, wenn du nicht in seinen Kraftquellen und an seiner Ruhe die Ruhe suchst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du krank wirst. Wenn du nur noch durch Alkohol oder andere Ersatzsubstanzen entspannen kannst, an einer Stelle, wo der Heilige Geist dich vielleicht füllen will. Epheser 6, dort steht, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Das sagt mir, es gibt quasi 2 Möglichkeiten, wie du entspannen kannst. 2 offensichtliche Möglichkeiten im Epheserbrief, wie du entspannen kannst. Du kannst sagen, okay, ich baller mich so ein bisschen weg. Oder sag, Heiliger Geist, ich brauche deine Entspannung. Ich kann nicht ohne dich. Eine andere Quelle von Krankheit kann Bitterkeit sein, wo du Dinge festhältst und sagst, oh, diese Person, die macht mich so sauer, diese Situation macht, ich kann das nicht loslassen. Bitterkeit und Unvergebenheit ist wie Gift, von dem du dir wünschst, dass der andere das endlich trinkt, aber du es selber in dich hineinkippst und dir startest. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du andere Dinge kennst, die dich krank machen und die in deinem Leben da sind, die eben vor Gott nicht in Ordnung sind, ist relativ wahrscheinlich. Oder andere Dinge kennst, die dich schon zerstört haben oder dich zerstören können. Aber letztlich geht es immer darum, dass wir sagen, wir bringen diese Sachen zu Gott und sagen, hey, ich will das Licht anmachen vor dir. Und es ist wichtig zu wissen, Gott hat eine Lösung für mein Problem. Bartimäus wusste, ich muss nur laut genug schreien. Jesus hat eine Lösung für mein Problem. Er ist der Gott, der heilt. Er ist nicht der Gott, der krank macht. Und er möchte uns heiligen. Und das bedeutet, dass er mit uns diese Wege geht, um uns schädliche Dinge in unserem Leben auch, oder schädliche Dinge in unserem Leben zu zeigen und die dann uns zu helfen, wie können wir diese Schuld, wie können wir das aus unserem Leben entfernen. Und ich glaube, das ist Hoffnung für uns und diese Hoffnung gibt uns Kraft. Ich möchte euch noch, bevor wir gleich eine Zeit haben, in der wir ganz bewusst füreinander beten, noch ein paar Anregungen geben, was man konkret tun kann. möchte, wenn du merkst, dass was in deinem Leben, wo Krankheit ist, wo du dich unwohl fühlst, wo ja, du Belastung spürst, versteck es nicht vor Gott. Bring es ihm hin. Sag ihm, Gott, so fühle ich mich gerade. Das ist das. Und selbst wenn er weiß, was du bist, mach dein Herz auf und frag ihn, gibt es irgendwas, wo ich Schuld auf mich geladen habe? Ich meine, das ist nicht in der Art und Weise, dass du krass bohren musst und so. Wir glauben daran, dass der Heilige Geist uns Dinge offenbart, wenn wir ihn um Offenbarung bitten, dass seine Nähe da ist. Und wenn du spürst, es fällt mir unglaublich schwer, alleine bitte andere Leute mit in dein Leben hineinzukommen, für dich zu beten. Sprich mit Seelsorgern, lass dich von Vertrauten spiegeln und bitte um Erkenntnis, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, die noch in Finsternis sind. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, wir brauchen keine Angst vor Schuld in unserem Leben zu haben, weil Jesus keine Angst vor Schuld in unserem Leben hat. Er nimmt uns an, er liebt uns trotzdem. Es ist ein Teil unserer Heiligung und ein Werk Gottes an uns. Und wenn du um Heilung ringst, und auch in dieser Spannung stehen viele von uns, und ich weiß es, wir ringen um Heilung, wir bitten Gott, wir probieren alles, aber wir erleben keine Heilung, dann möchte ich dir sagen, Gottes Heilungsabsicht ändert sich nicht. Sie ist unverbrüchlich. Er bleibt Jahwe Rapha, der Gott, der heilt. Und dann finden wir uns in so einer Spannung. Wir wissen, Gott ist so, aber wir erleben es nicht. Und es zerreißt uns irgendwie. Aber ich möchte heute zusprechen, er sagt dir seinen Namen Jahwe Rapha zu. Ich bin der Gott, der heilt. Und Gott heilt alle unsere Gebrechen. Psalm 103. Durch die Striemen von Jesus sind wir heil geworden. Das ist das, was wir gleich im Abendmahl feiern. Ja? Jesaja 53. Und manchmal leben wir in diesem Widerspruch, dass wir Gott um eben diese Heilung bitten, um dass er das tut, was er ist. Und wir erfahren diese Heilung noch nicht. Und die Bibel fordert uns in diesen Situationen herauf, weiter auf diesen Namen Gottes, ich bin der Gott, der dich heilt, zu vertrauen. In Jesaja 50, Vers 10 steht Folgendes. Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz schreit, der vertraue auf den Namen des Herrn. Auf Jahwe Rapha ergänze ich und stütze sich auf seinen Gott. In der Mengebibel wird übersetzt, wer unter euch fürchtet den Herrn? Er höre die Stimme seines Knechtes, der in tiefster Finsternis gewandelt ist, während kein Lichtstrahl ihm glänzte und doch sein Vertrauen auf den Namen des Herrn gesetzt und sich auf seinen Gott gestützt hat. Gott ermutigt dich, er sehnt sich nach dir, dass gerade in diesen Momenten, wo du noch nicht sehen kannst, was du brauchst, wo du noch keine Veränderung spürst, dich auf ihn stützt. Und er sagt, Jesus selbst hat die tiefste Finsternis durchschritten, während ihm kein Lichtstrahl schien. Und er hat weiter auf den Namen Gottes vertraut. Er hat weiter vertraut, dass diese Kraft ihn von den Toten auferwecken wird. Dort, wo es noch keine Kraft, wo es keine Hoffnung gab, wo er im Dunkeln saß. Und er sagt uns, vertrau weiter auf den Namen Gottes. Wir wollen jetzt das Abendmahl gleich feiern und ich lese gleich die Abendmahlseinsetzungsworte vor. Und in Jesaja 53 wird genau beschrieben, ja, was das Zerbrechen des Körpers meint, was die Striemen meinen. Gott steht für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Last. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und ich möchte euch heute einladen, gerade wenn ihr in dieser Spannung lebt oder wenn ihr spürt, Jesus, ich sehne mich nach deiner Heilung, dass wir dieses Abendmahl als eine Bestätigung dessen nehmen, dass Jesus sagt, ich habe deine Krankheit gehabt, ich sehe deine Krankheit. Und ich habe deine Krankheit hier in meiner Hand. Ich will, dass du Heilung erlebst. Ich will, dass du Jahwe Rapha, den Arzt, für dich erlebst. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Jeremia 33, Vers 6. Dort steht, seht, ich lasse eine Haut über deine Wunde wachsen und ich bringe dir Heilung. Ich stelle dich wieder her und bringe dir echten und dauerhaften Frieden. Shalom. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und das Abendmahl ist wie eben dieser Moment, den Jesus uns als Gemeinde und den Jüngern damals geschenkt hat, um sich immer wieder daran zu erinnern, was er getan hat. Und ich glaube zutiefst, dass das Abendmahl mehr ist als einfach ein Moment, in dem wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, dass mit diesen Elementen etwas auch in uns passiert, weil wir Jesus aufnehmen. Weil wir seinen Schmerz und seine Vergebung innerlich schmecken und spüren. Ich lese euch Folgendes aus im 1. Korintherbrief vor. Der Herr hat mir Folgendes selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen hat. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib. Er ist für euch gedacht. Tu das zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist die Verbindung, die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Ihr habt eine Beziehung zum Vater. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, wird diese Krankheit, das Leid, der Schmerz ein Ende haben. Aber bis er wiederkommt, ist unser Trost, dass durch die Kraft von Jesus Christus wir Heilung empfangen. Wir wollen gleich das Abendmahl so feiern und ich lade jeden ganz, ganz herzlich ein, der sagt, ich möchte Jesus empfangen. Ich möchte in dieser Beziehung mit ihm leben, an dem Abendmahl teilzunehmen. Wenn wir es ganz praktisch hier tun, dass ihr, die hier unten sitzt und kleinen Saal sitzt, bitte zu mir durch den Mittelgang nach vorne kommt. Für euch oben auf der Empore ist Conny, die euch das Abendmahl geben wird in kleinen Gruppen, kommt einfach gemeinsam dazu. Und weil wir heute dieses Thema haben, wollen wir ganz besonders auch für kranke Menschen beten. Wenn du dir wünschst, dass jemand für dich betet, wird direkt im Anschluss, wenn du beim Abendmahl warst, kannst du vorne im Foyer dort sein und dort stehen, drei Gebetspaare, die euch segnen wollen und die für euch beten, dass ihr diese heilende Kraft Gottes erfahrt. Ich würde jetzt gerne mit euch das Vaterunser beten und bitte euch dazu aufzustehen und vielleicht kann die Band in der Zeit schon mal nach vorne kommen. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Schuld vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und so wie wir gebeten haben, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, so beten wir, dass das, was im Himmel schon Realität ist, was unsere große Hoffnung ist, worauf wir warten, ein Ort, an dem keine Krankheit, kein Schmerz, kein Leid mehr ist, dass wir das hier auf dieser Erde erleben, dass sich dein Reich, so wie es im Himmel ist, hier auf der Erde etabliert. So bete ich jetzt für diesen Moment des Abendmahls, in dem wir dich anbeten und da sind, dass wir diese Wunder erleben, dass da, wo wir eine tiefe Not haben und uns nach dir ausstrecken, dass wir spüren, du fühlst uns. Und wir erleben, wie Krankheit geht und Heilung kommt, wie Traurigkeit weicht und Freude und Kraft unser Leben neu erfüllt. Du bist ein großer, wunderbarer Gott, Jesus. Und wir beten, dass du das wiederbekommst, wofür du bezahlt hast. In deinem Namen. Amen.